Es ist ein Thema, was mich wirklich in der Tat total beschäftigt. Und auch gerade jetzt im Moment beschäftigt man, ich merke das am meisten, wenn ich gerade ein Porträt fertig geschrieben habe, was praktisch gedruckt ist und jetzt so in der Luft hängt. Bei Magazinen hängt es ein bisschen länger in der Luft als bei Tageszeitungen, so ein, zwei Tage vielleicht, bevor es gedruckt und gelesen wird. Und das habe ich nämlich gerade gemacht. Ich habe ein Porträt über Michael Ballack geschrieben. Und was jetzt irgendwie kommt, morgen, glaube ich. Und das ist immer ein extrem seltsames Gefühl und kein gutes. Das kann ich Ihnen schon sagen, zumindest bei mir ist das so. Und da spürt man, also oder ich spüre dann in dem Moment immer, dass da Missverständnis, es gibt eigentlich immer Missverständnisse zwischen demjenigen, der das Porträt geschrieben hat und demjenigen, über den er geschrieben hat. Und die haben, glaube ich, mit dem sozusagen immer einen Moment des Verrates und damit hat sozusagen dieses seltsame Gefühl zu tun, was ich im Moment empfinde. Es gibt, glaube ich, verschiedene Arten von Verrat zwischen dem Journalisten und demjenigen, den er beschreibt. Wir haben im letzten Jahr, da kann ich so ein bisschen was erzählen, über Bike in der Jury für den Reporterpreis. Ich kann erzählen, weil die ja öffentlich ist. Da sitzen ja jetzt auch mal Kollegen von anderen Zeitungen, die darüber schreiben können, wie die Juroren beraten, was sehr begrüßenswert ist. Ich hätte mir immer mal gewünscht, dass jemand mal schreibt, zum Beispiel wie die Kisch-Preis-Jury, was da so passiert und wer die Texte gelesen hat und wer nicht in der Jury. In dem Fall ist es öffentlich. Und da gab es eine ganz interessante Diskussion über den Text von einem Kollegen und Freund von mir, Dirk Kuppiwald, der über einen Politiker geschrieben hat, Missfelder, der, um es mal so zu sagen, nicht besonders gut weggekommen ist in dem Text. Und der Kollege Scheuring, der mit in der Jury saß, hat, obwohl wir eigentlich erstmal nur sagen sollten, welche Texte uns gefallen haben, gesagt, der Text hat ihm überhaupt nicht gefallen und brachte sozusagen das Wort Verrat ins Spiel und sagte, er hatte das Gefühl, dass der Kollege also diesen Politiker Missfelder irgendwie verraten hat. Ich glaube, das ist ein Verrat, der mich jetzt nicht so sonderlich interessiert. Ich glaube auch nicht, dass wir einschätzen können als Leser, wo dieser Verrat. Es gibt natürlich sozusagen einen Verrat, den man als Leser, glaube ich, empfindet, aber mich interessiert mehr sozusagen der Verrat, den man als Autor empfindet. Also der sozusagen, und da gibt es, glaube ich, verschiedene Phasen, wo Momente von Verrat ins Spiel kommen in den verschiedenen Arbeitsschritten, die man sozusagen als Reporter, als Journalist durchläuft beim Anfertigen eines Porträts durch die würde ich Sie jetzt erstmal ein bisschen geleiten durch diese verschiedenen Schritte und anschließend sage ich noch ein paar Worte zu den Texten, zu den drei Texten, sozusagen von mir, die ich Ihnen geschickt habe. Deswegen möchte ich auch über meine Texte reden und nicht über andere Texte, weil ich glaube, das ist ein ganz individuelles Problem, ob man jemanden verrät oder nicht. Und man kann ganz, glaube ich, schlecht darüber sprechen, ob in dem Fall zum Beispiel, ob Kuppiwald seinen Protagonisten verraten hat. Ich glaube, das fängt an bei der Themenwahl. Es gibt sozusagen Themen, die man sich, oder jetzt Menschen, die man sich aussucht für ein Porträt oder die an einen herangetragen werden, von denen man relativ schnell auch schon sagen kann, ob man das machen möchte oder nicht. Wo der erste, sozusagen die erste Falle eigentlich wartet. Es ist sozusagen, mir ist mal vorgeschlagen, vor 3 Jahren etwa, ich war lange Korrespondent in New York für den Spiegel und als ich wiederkam, sind mir bestimmte Dinge vorgeschlagen worden, um es mir leichter zu machen. Eins davon war, ein Porträt über jemanden von der Bild-Zeitung zu schreiben, der heißt, glaube ich, Kürzdorfer oder so in der Art. Also ich weiß jetzt, ist irgendein Boulevardjournalist jedenfalls, der so prominenten Interviews macht. Und dann habe ich ein paar von diesen Interviews gelesen und mir war irgendwie relativ schnell klar, dass das nichts ist für mich. Dass ich an dem irgendwie nichts finden kann, wo ein Interesse irgendwie bei mir entstehen können, sondern eigentlich bin ich auf den angesetzt worden, um ihn sozusagen mich über den lustig zu machen. Ne? Das ist ja die erste Frage, die man sich stellen muss, glaube ich, in dem Fall ist, warum wird man selber angesetzt auf so jemanden? Wieso bin ich offenbar jemand, der sozusagen als so Pitbull irgendwie auf jemanden geschickt wird, um ihn, das spricht nicht unbedingt für mich. Und dann kann man aber sich natürlich auch fragen, warum die anderen denken, dass man dafür eignet. Ich habe gesagt, ich möchte das nicht machen, aus dem Grund. Und das ist eine Möglichkeit, die man glaube ich hat, wenn man von vornherein irgendwie denkt, da gibt es eigentlich nichts, was irgendwie interessant wäre, man eigentlich nur die Chance, jemanden fertig zu machen, sollte man glaube ich Abstand nehmen von so einem Text. Ich habe das auch schon gemacht in der Vergangenheit, ich habe so über 2-3 Texte über Volksmusikanten geschrieben in meinen frühen Phasen meiner großen Karriere, auf die ich nicht besonders stolz bin. Das ist extrem verlockend, also irgendwo jemanden hinzugehen, also nur unter dem Vorsatz, ihn ins Messer laufen zu lassen. Also wie gesagt, davon würde ich ihn abraten. Es gibt Grenzfälle, die dieser These so ein bisschen widersprechen. Ich habe auch vor 2 Jahren mal einen Text geschrieben über einen über so einen Prinzen, so einen Zuhälter aus Pforzheim, der eine Millionärs-Rally organisiert hat durch Südeuropa. Und auch da, der Hauptpreis war irgendwie, dass Pamela Anderson irgendwie mitfährt. Und auch da bestand zunächst für mich nicht irgendwie ein Aspekt, wo ich dachte, aha, hier kann man irgendwie gesellschaftliche Prozesse klar machen oder all das, was man irgendwie ja tun sollte als Reporter. Und bin trotzdem irgendwie hingefahren, weil ich auf der Website irgendwie so einen tragischen Moment gesehen habe. Der hatte gedacht, irgendwie der internationale Jet-Set schließt sich ihm jetzt an bei dieser Millionärs-Rally. Und er wollte, und das sprach eben doch aus dieser Website raus, aus dieser Rolle als Zuhälter und wollte wirklich Prinz werden und da und ernst genommen werden. Da sich natürlich überhaupt niemand gemeldet hat bei dieser Millionärs-Rally, hat er eigentlich seine alten Freunde aus dem Zuhältermilieu angerufen und die sind dann alle mitgefahren und ich hinterher. Aber in diesem sozusagen, da bestand für mich irgendwie eine Möglichkeit, eine Geschichte zu erzählen, die mich wirklich interessiert und die auch eine gewisse Tragik oder so hat. Ein anderer Grenzfall war vor 2 Jahren habe ich mal eine Geschichte geschrieben, da ging es um Rentner in Thailand, die ihren Lebensabend da verbringen wollen. Da war eine junge Fotografin, die da fotografiert hatte 3 Monate lang und ist überall rumgegangen mit den Bildern und wollte die Geschichte irgendwie verkaufen, auch an einen Reporter verkaufen. Und alle dachten wahrscheinlich irgendwie, Thailand, Rentner, Sex und so weiter. Kennen wir, aber in den Bildern war eben irgendwie eine extreme Traurigkeit und irgendwie eine Sehnsucht dieser Leute und die auf diesen Fotos von dieser alten Leute und das hat mich eben auch interessiert und auch das ist glaube ich ein Grenzfall, wo ich natürlich gemerkt habe, in dem wenn ich auch anderen die Geschichte erzählt habe, ich fahre jetzt nach Thailand und schreibe über Rentner, wo extreme Erwartungshaltungen an mir entgegengeschlagen sind von Leuten, die gesagt haben, okay, wir wissen schon, was in etwa du da mitbringen wirst. Die Frage ist also, die man sich stellen sollte, die ich mir stelle, ich rede ja jetzt eigentlich immer nur über mich, warum wendet man sich jemand zu, warum tut man das, warum bewegt man sich zum Beispiel auf Ballack zu, warum möchte ich über Ballack schreiben? Ich habe in dem Fall, das mache ich normalerweise natürlich nicht, das habe ich heute Vormittag mal jemand einfach geguckt, zu schreiben, aufzuschreiben, ein paar Punkte, warum ich das machen wollte. Über Ballack ist ja auch schon sehr, sehr viel geschrieben worden. Und das war eben lange, die Entscheidung über ihn zu schreiben, war lange, also bevor diese Verletzung jetzt war. Wenn man sich diese Punkte aufschreibt, ich habe ja so ein bisschen die Theorie, wenn man älter wird, dass ich ganz oft über mich schreibe. Sollte man natürlich nicht machen, aber darin besteht eine große Gefahr, dass ich in anderen Leuten, die ich porträtiere, nach Antworten auf Fragen suche, die ich mir eigentlich selber stelle. Und ich habe ein paar von diesen Punkten rausgesucht. Dafür können die ja leider oft gar nichts. Und bei Ballack war das, er ist aus Ostdeutscher, wie ich auch. Er spricht ostdeutschen Dialekt, wie ich auch. Er sieht ein bisschen aus wie mein großer Sohn, der natürlich jünger ist, aber ihm irgendwie ähnlich sieht. Er ist ins Ausland gegangen, nach England, hat da so einen langen Weg gegangen, ist er über verschiedene Vereine, ist dann ins Ausland gegangen, wie ich auch. Und ich habe irgendwie, ich bin also nach Amerika gegangen und habe so ein bisschen gehofft, die Hoffnung hat sich dann im Gespräch mit ihm zerschlagen, dass er ähnliche Freiheits- oder irgendwie die Welteroberungsgedanken hatte wie ich selbst. Andere Dinge waren, die mich irgendwie geärgert haben, so auf Zugreisen zum Beispiel, wenn ich dann irgendwie so Werbespots mit ihm gesehen habe, wo ich dachte, er sieht so computeranimiert aus. Ich habe immer gedacht, er macht so viel Werbung. Es gibt so einen Werbespot, wo er so Ferienreisen irgendwie im Internet anklickt, wo er überhaupt nicht reinpasst, wo er aussieht wie reinmontiert, finde ich. Das sind so Dinge, die mich interessiert haben. Eine andere Sache war, dass der FC Bayern München, der Verein, den er verlassen hat, um endlich in der Champions League zu spielen, jetzt immer erfolgreicher in der Champions League wird, während er rausgeflogen ist aus der Champions League. Und eine Sache natürlich, dass dieses, was so lauert, wenn man über Ballack schreibt, ist immer dieses Vize-Ballack, also diese, der Unvollendete. Es gibt 1000 Porträts über ihn, die heißen irgendwie der Unvollendete, weil er ein paar Mal in Finals verloren hat und dann geweint hat und so. Und immer diese Tragik, die über diesem Mann liegt. Und all diese Dinge sind, glaube ich, Fallen im Hinterkopf, weil sie eigentlich denjenigen, über den man schreibt, irgendwie total einengen und irgendwie und eine Vorstufe sind dann auch, dass man ihn beim Schreiben, da komme ich dann noch zurück, auch vielleicht verrät. In der, ja, Sie können immer dazwischen fragen.
Mich würde mal interessieren, wenn Sie so einen Plan gefasst haben, wie man über jemanden ein Porträt zu schreiben, dann ist ja die Frage, wie nähern Sie sich dem und wie versuchen Sie dem klarzumachen, dass Sie ihn nun für dieses Porträt auserkoren haben und wie gewinnen Sie diesen Menschen schließlich für Ihr Projekt?
Also bei Ballack muss man glaube ich nicht groß, da gibt eine Fußballweltmeisterschaft jetzt, er ist ja Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, da muss man jetzt nicht groß erklären, glaube ich, warum man den auserkoren hat. Also die Frage ist dann, das liegt irgendwie nahe, so einen schönen, so war das eigentlich auch geplant, einen Text zu schreiben, der zur Weltmeisterschaft irgendwie erscheint. Ballack ist wahrscheinlich sein letztes großes Turnier, liest man gerne irgendwie da, ne? Sozusagen so eine Geschichte. Da ich ja kein Sportreporter bin, rufe ich die Kollegen in der Sportredaktion irgendwie an und frage, wer ist denn der Manager? Und dann ruft man den Manager an. Also ich habe den Manager angerufen von Ballack. Mann, der heißt Michael Becker, der spielt extrem große Rolle in meinem Text dann, erstaunlicherweise, weil der unfassbare Sachen immer erzählt. Ich hatte dann irgendwann die Idee, eigentlich nur noch über den Manager zu schreiben. Aber so mutig war ich dann doch nicht. Außerdem hat er die meisten Sachen, die er mir so erzählt hat, nämlich, dass die halbe Nationalmannschaft schwul ist zum Beispiel, außer Podolski, dann später auch alle wieder zurückgenommen. Damit war eigentlich zu rechnen. Aber der war, also den habe ich angerufen, da gab es ein Vorgespräch in Berlin, der war gerade in Berlin. Und dann haben wir dann sozusagen zwischen irgendwelchen L'Oreal-Werbespots und allen möglichen Sachen Zeit versucht zu finden für ein Gespräch in London mit Michael Ballack. So nähert man sich dann. Und da, also so habe ich mich genähert. Und die Zwischenzeit habe ich genutzt, natürlich, was man dann eben macht, zu versucht mit Kontakt zu finden zu Leuten, die in Ballacks langer Karriere irgendwie eine Rolle gespielt haben. Also vor allen Dingen, also ich habe mich sehr für Chemnitz interessiert, wo er angefangen hat, Fußball zu spielen, aber eben auch mit anderen Leuten später geredet, mit Hoeneß zum Beispiel oder mit Löw, dem Trainer von der Nationalmannschaft und so. Und ja, so näher, so, also das ist eigentlich relativ klassisches Vorgehen, glaube ich, für so eine Geschichte. Und hat auch jetzt eigentlich wenig mit dem eigentlichen Thema. Also für mich ist sozusagen jetzt diese, was mich dann beschäftigt, eher im Zusammenhang mit dem Thema dieses Vortrages hier, obwohl wir können auch über ganz andere Sachen reden. Sie können immer Zwischenfragen stellen. Ne? Ich hänge an dem Thema jetzt auch nicht so sehr. Die Fragen sind ja, während der Recherche ergeben sich Sachen, die mehr mit mir zu tun haben, als also mit ihm. Ja, zum Beispiel, das hat natürlich sehr viel mit ihm zu tun, aber wie verändert diese Verletzung, die er erlitten hat und die ihm sozusagen die WM kostet, ne, wie verändert die Perspektive auf ihn? Hat das irgendwas mit ihm zu tun? Hat das was mit meinem Text zu tun? Muss natürlich erwähnt werden. Dadurch musste der Text viel früher erscheinen. Ich musste also jetzt den in dieser Woche relativ schnell und zügig schreiben. Und man musste aber aufpassen, dass sozusagen der Text, den ich eigentlich schreiben wollte, jetzt nicht total unter dieser Verletzung irgendwie versinkt. Ne? Weil ich glaube, das wäre in gewisser Weise eine Art Verrat an dem ursprünglichen Projekt, was ich eigentlich vorhatte, gewesen. Eine zweite Sache ist, dass ich während der Recherche, und das hat jetzt nun wirklich nur mit mir und nicht mit ihm zu tun, ergeben hat, dass ich zur Fußballweltmeisterschaft fahre für den Spiegel. Natürlich super ist, ne? Und mich sehr gefreut hat. Aber in gewisser Weise auch mir innerhalb von so einer Recherche einen Rucksack auflegt. Weil ich dann natürlich in dem Moment denke, wenn ich jetzt zu scharf über Ballack schreibe, dann wird es kompliziert bei der Fußball-Weltmeisterschaft für mich. Dann sagen die, Sie sind doch der Arsch, der über Ballack geschrieben hat, oder? Und das sind Gedanken, die ich einfach habe, aber die eigentlich überhaupt keine Rolle spielen sollten. Also, auch schon ja nicht in der Situation. Viele, glaube ich, Kollegen von Ihnen sind sicher in so Situationen, wenn man jetzt zum Beispiel nur über einen Fußballverein schreibt. Ja? Also wenn man jetzt Sportreporter von Hertha BSC ist, der ohnehin nicht so beneidenswert ist im Moment. Aber wenn man immer zu Hertha fahren muss, ja, und immer wieder mit denselben Leuten spricht, dann muss man natürlich, man muss einfach da taktieren, aufpassen, um nicht sozusagen sich seine sämtlichen Kontakte zu versauen. Für mich sollte das eigentlich keine Rolle spielen, aber ich spüre diese Dinge natürlich. Ne? Ich spüre die beim Schreiben und versuche da keine Kompromisse zu machen und versuche sozusagen meinen Aspekt irgendwie zu fahren. Aber im Unterbewusstsein passieren diese Dinge, glaube ich, einfach. Ne? Also das... auch diese anderen Dinge, die ich vorhin erwähnt habe, die eigentlich mehr wirklich mit mir als mit ihm zu tun haben, sind, finde ich, extrem problematisch, aber es ist ja nun mal mein Blick auf ihn. Ne? Genau. So. Genau. Kommen wir mal zu dem Moment, also nachdem man sich also für dieses Thema entschieden hat, kommt die Recherche. Die Recherche ist natürlich, in gewisser Weise bündelt sich natürlich dieses gesamte Problem von Nähe und Verrat und so, vor allem zwischen den Punkten Recherche und Schreiben, weil das ist ja in gewisser Weise, haben Nähe und Verrat ja irgendwie extrem miteinander zu tun. Je näher man jemand kommt, umso größer kann daher auch letztlich der Verrat. In der Recherche, das ist immer irgendwie so eine schizophrene Situation, in der ich mich ganz oft befinde. Ich versuche natürlich extreme Nähe zu meinem Protagonisten herzustellen. Versuche auch eigentlich die vergessen zu lassen, dass ich Journalist bin. In gewisser Weise versuche, in Situationen einzusinken. Versuche, Stuttgart Barre hat hier mal vor 3 Jahren, glaube ich, gesprochen, hat gesagt, wichtig ist, dass man Dinge erlebt, zum Beispiel mit demjenigen, den man porträtiert, weil ich einen sehr schönen Gedanken finde, dass man wirklich gemeinsame Sachen erlebt mit demjenigen, vielleicht auch extra mal müde ist oder erschöpft und irgendwie durch so eine gemeinsame Emotion geht. Und dann wird das irgendwie beim Schreiben, irgendwie all diese Dinge werden zu Material für die Geschichte, die ich schreibe. Und in dem Moment ist es eigentlich fast immer so eine Art Verrat an dieser emotionalen, sinnlichen Situation, in die man vorher versucht hat herzustellen. Und dann frage ich mich natürlich, wie bin ich sozusagen in Recherchemomenten? Ich versuche natürlich wirklich, mich einzustellen auf dieses soziale Milieu, zum Beispiel, in das ich mich begebe. Ne? Ich verändere mich, ich stelle mich auf die Leute ein, wenn ich jetzt zum Beispiel in Berlin recherchiere, Berliner ich noch mehr als jetzt, auch wenn Sie sich das kaum vorstellen können, aber das ist wirklich so, ich rede mit einfachen Leuten ganz anders, ich widerspreche wenig, also ich fange nicht an zu argumentieren mit Leuten. Wenn ich jetzt im rechtsradikalen Milieu recherchiere, fange ich nicht an, die zu missionieren oder so. Ich versuche sie nicht zu ermuntern, bestimmte Dinge zu sagen, die sie mir eigentlich nicht sagen möchten, aber auch da sind, glaube ich, die Grenzen fließend. Wenn man ja, zum Beispiel Lachen oder so. Wenn ich jetzt mit diesem Bäcker unterwegs war und der hat mir diese, also das ist der Manager von Balak, und der hat mir diese ganzen unfassbaren Geschichten erzählt, wer mit wem Verhältnis hat und so weiter. Und die waren teilweise so, so komisch auch, dass ich gelacht habe und in gewisser Weise so eine Art Komplizenschaft durch dieses Lachen hergestellt haben. Und nicht immer gesagt hat, jetzt seien Sie aber mal vorsichtig, mein Lieber, Sie reden sich gerade um Kopf und Kragen oder so, sondern ihm das sozusagen, ihn nicht, da sind extrem auf fließende Grenzen, glaube ich, wo man als Journalist dann irgendwie schon spürt, dass es eventuell später für die Geschichte eigentlich super, 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 hör bloß nicht auf zu reden. Das merke ich auch körperlich, dass ich dann anfange mitzuschreiben irgendwie, und das ist extrem schwierig. Und das geht, also diese, ich weiß ja nicht, ob das alles so problematisch ist, aber ich habe jetzt einfach so Haufen Sachen zusammengetragen, die ich mir natürlich überlege, bevor ich losging, und die alle so ein bisschen taschenspielermäßig sind. Also bis hin zum Anziehen, wie zieht man sich an für ein Gespräch. Also da liege ich manchmal eben auch schon total falsch. Und das hat nicht nur damit zu tun, dass man jetzt sozusagen nicht so zu overdressed oder underdressed ist, sondern einfach so, dass eine Situation hergestellt werden soll, in der sich der Gesprächspartner auch wohlfühlt, irgendwie so auf Augenhöhe fühlt und so. Und ich habe manchmal total daneben. Dann in diesen Situationen merkt man es dann eben. Bei Balak habe ich zum Beispiel irgendwie so einen leichten Sommeranzug angehabt, weil ich dachte, London, wollte sich mit mir in so einem Clubhaus in Wimbledon treffen. Dann saß ich da in meinem leichten Sommeranzug und der kam mit Trainingshose. Und da sitzt man schon erstmal 10 Minuten da, irgendwie Mist. Ist total verspannt.
Sie haben gerade gesagt, Entschuldigung, es hat nur am Rande damit zu tun, Sie haben gerade gesagt, Sie schreiben mit, lassen Sie nie das Diktiergerät laufen?
Doch, also in dem Fall lasse ich Diktiergerät mitlaufen, auch im Fall von Balak und so. Und oft, also bei Interviews, lasse ich eigentlich fast immer, weil man ist sozusagen, das Problem bei mir ist nur, ich traue denen irgendwie nicht so richtig. Ich habe panische Angst, dass sie nicht aufnehmen. Und ich bin teilweise so damit abgelenkt, immer auf diese Diktiergerät zu gucken, dass ich eigentlich auch mitschreiben könnte. Ich habe dann noch Phasen im Gespräch, wo ich mitschreibe, ja, weil ich mir sicher bin, dass das Diktiergerät im Moment nicht arbeitet. und insofern, ja, ich benutze es schon. Und das ist auch wichtig. Also es ist für mich sehr wichtig, also auch, hat auch therapeutische Wirkung, weil ich ganz, ganz oft merke, wenn ich diese Bänder abhöre, wo ich nicht zugehört habe. Wo sozusagen jemand mir eine Geschichte erzählt, wo ein Licht auf irgendwas ganz Interessantes fällt und ich sozusagen so beschäftigt mit meiner nächsten Frage bin, ja. Oder teilweise auch panisch, dass ich keine nächste Frage habe, dass ich das nicht mitbekommen habe, was er mir da angeboten hat. Ne? Und insofern und das ist natürlich auch wirklich wichtig, ich kann relativ schnell schreiben, ich kann auch so ein bisschen Kurzschrift, aber es ist schon gut, sozusagen richtig auf den zu hören, denjenigen, der spricht, finde ich. Also ich finde die Diktiergeräte gut. Der Nachteil ist wirklich manchmal, dass sie, gerade wenn man jetzt sozusagen bei einfachen Leuten oder so recherchiert, ein bisschen die Situation zerstören, finde ich. Also es hat immer was Offizielles, deswegen, ich bin ja so froh, dass ich schreibender Journalist geworden bin und jetzt nicht Fernsehjournalist zum Beispiel. Ja, das ist ja das Allerschlimmste. Aber auch Rundfunkjournalist, die Leute fangen an, schon ein bisschen offizieller zu sprechen und auch so eine Diktiergeräte haben immer irgendwas Seltsames, finde ich, die dann auf dem Tisch stehen. Aber ich benutze sie natürlich. Ja.
Haben Sie bei Balak das dann gleich in der ersten Minute auf den Tisch gelegt, ohne Angst, ihn zu verschrecken oder so?
Na, Balak, ich glaube, Balak verschreckt man nicht mit so einem kleinen Diktiergerät. Der spielt für Chelsea, London irgendwie, der hat, glaube ich, ganz andere. Den habe ich eher mit meinem leichten Sommeranzug verschreckt. aber.
Wie viel Zeit hat der?
Der hatte so, die haben gesagt, eine Stunde, und der hatte dann aber so knapp 2 Stunden. Das war auch echt an der Grenze, wo man dann, das ist auch eine interessante Erfahrung, wenn man sich auf eine Stunde einstellt und hofft auf 1,5, läuft man, also bei mir ist es dann so, dass ich wirklich am Ende nicht mehr richtig wusste, was ich fragen soll. Also dass ich irgendwie angefangen habe, dann irgendwie seltsame Sachen, glaube ich, zu fragen, um einfach, weil er wollte dann irgendwie ja nicht gehen. Und wir hatten Bedekin, das war genau an dem Tag, als diese Aschewolke kam in London, und ich war dann noch 4 Tage da irgendwie in London fest. Was super war in gewisser Weise, aber es gab überhaupt also keine Eile in dem Gespräch. Also er hatte relativ viel Zeit. Und man, also das ist, glaube ich, eine Sache, die man, ja, die das, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es lange Gespräche sind, die gehen auch durch so Phasen durch, wo man, also bei mir, wenn ich dann, spüre ich dann so wirklich nach einer Stunde, wo ich so ein bisschen nachlasse und wo ich teilweise das Gefühl habe, mir fällt jetzt eigentlich nicht mehr ein, worüber wir sprechen können. Das ist sozusagen, da bin ich so zu im Kopf irgendwie. Und dann öffnet sich aber manchmal wieder was. Und sozusagen, man schafft es irgendwie, in andere Bereiche vorzudringen. Das, ja?
Entschuldigung,
wenn ich... Ja, nee, klar, absolut. Fragen Sie.
Dieses Gespräch war offensichtlich vor der Verletzung, nehme ich an.
Ja, klar.
Sind Sie denn nach der Verletzung nochmal wieder auf Ballack zugekommen, um noch etwas abzufragen oder nicht mehr?
Nee, da gab es keine Möglichkeit mehr. Ich habe nach der Verletzung mit seinem Manager gesprochen. Er hat natürlich eine offizielle Presseerklärung gegeben. Aber das habe ich ja vorher schon erwähnt, dass ich eigentlich sozusagen keinen Text über die Verletzung schreiben wollte, sondern einen Text über ihn. Natürlich geht das nicht ohne die Verletzung jetzt. Na klar, das, ist so, das spielt schon eine große Rolle, aber wichtiger waren eigentlich die Dinge, die ich vorher mit ihm erlebt habe und ich wollte bestimmte Dinge begreifen, warum er in bestimmten Dingen so, mich hat also diese perfekte Karriere von ihm, immer zum richtigen Zeitpunkt die richtige Bewegung zu machen und so, je länger ich mich mit ihm beschäftige, immer mehr interessiert. Wieso, dadurch kriegt seine gesamte Persönlichkeit so ein bisschen was Künstliches, finde ich. Und dieser Moment hat mich eigentlich mehr interessiert. Ich habe anschließend noch mit Löw gesprochen, also nach der Verletzung mit Löw gesprochen. Ich habe nach der Verletzung noch mit Uli Hoeneß gesprochen. Ich habe schon auch mit anderen Leuten noch so danach gesprochen, aber mit ihm persönlich nicht mehr. Wow. Ich komme völlig aus dem Konzept hier. Ich weiß nicht, ja, fragen Sie.
Hat er das denn auch nicht verlangt? Weil er weiß ja nicht, was Sie jetzt schreiben, wo Sie ihn eventuell zu Wort kommen lassen und vielleicht würde er das ja, das ein oder andere Zitat jetzt anders sagen oder anders formulieren und wenn man es liest, hat man ja, also weiß man ja nicht, wann das Gespräch geführt wird. Man geht ja davon aus, dass es aktuell ist.
Naja, es ist ja kein Interview. Also es ist ja sozusagen ein Porträt, was ich geschrieben habe. Und es ist so, dass ich natürlich den Leuten ihre Zitate vorher zeige. Also ich habe Ballack nach Sizilien seine Zitate geschickt. Und auch das ist sozusagen der Weg nachher sowieso drauf gekommen, ist natürlich auch da, auch in diesem Zitate schicken, ja, liegt irgendwie ein Moment von Verrat oder Trickserei oder so. Natürlich ist sozusagen, sind diese Zitate, ich frage mich sowieso manchmal, warum die das machen. Also Politiker machen sie ganz gerne, weil sie einfach, glaube ich, auf diese Zitate nicht festgenagelt werden wollen. Die interessieren sozusagen nur diese Soundbites, ne? dass nicht irgendwie die in irgendwelche komischen Kontexte kommen können. Ne? Aber andererseits ist es ja so, natürlich kann ich mit diesen, ich habe ja vorhin schon erwähnt, diese Recherchematerial, das sind 2 Stunden Interview, ja, das wird irgendwann Material und ich benutze natürlich die Zitate irgendwie in einem gewissen Kontext. Ne? Und insofern sagen die eigentlich nicht so sehr viel. Und trotzdem hat er die Möglichkeit, darauf zu gucken und sich die anzugucken. Und auch da trickst du manchmal. Ich habe zum Beispiel Uli Hoeneß hat mir dann irgendwie erzählt, er hat über Ballack erzählt und seine Zeit bei Bayern und auch über seine Karriere und so. Und dann hat er erzählt, dass Ballack, Uli Hoeneß schwebte ja sowieso, ich habe den gesprochen, nachdem sie da den Pokal gewonnen haben, der war irgendwie so 3 Meter über mir, schwebte der da. Und dann hat er gesagt, dass, ja, Ballack ist eben nicht so ein spektakulärer Spieler wie zum Beispiel Ribéry oder Robben. Na, das ist einfach nicht der Typ. Und auf so eine Spieler, die dann, wenn es gut läuft, läuft es gut, wenn es schlecht ist, sind sie oft der Buhmann. Und er erinnert ihn an seinen Bruder Dieter Hoeneß. Das ist, glaube ich, also ich weiß nicht, wer sich mit Fußball auskennt, ich glaube, mit Dieter Hoeneß möchte man, wenn man Ballack ist, nicht verglichen werden. Und ich habe mir, und ich habe Hoeneß diese Zitate geschickt, obwohl ich es in dem Text, der fertig war, überhaupt nicht verwendet habe. Das heißt, ich habe ihm aber die Möglichkeit gegeben, was rauszustreichen aus seinen Zitaten. Und das ist natürlich in gewisser Weise auch, ich weiß ja nicht, ob ich Ihnen das sagen sollte oder das empfehlen sollte, aber für mich, auch im Umgang mit Politikern, hilft das oft. Also gerade Dinge, von denen Sie ohnehin, bei der Merkel ist das auch sehr oft ganz, ganz wichtig, dass man extrem viel harte und spektakuläre Zitate ihr schickt, damit sie schön viel streichen kann, damit wenigstens irgendwas übrig bleibt. Und bei Ballack ist natürlich auch so, ich schicke ihm das, ich habe ihm das geschickt, der ist ja jetzt in Sizilien oder wahrscheinlich jedenfalls noch, Sonntag noch, und dann kommt er zu seiner, läuft, dann kriegt er das und dann hat er drin rumgemalt und hat Dinge verändert und so. Also er hat, er weiß, was er da in dem Text sagt.
Wenn Sie sagen, dass Sie auch viele Leute aus dem Umkreis noch treffen oder mit vielen Leuten sprechen, versuchen Sie die auch alle persönlich zu treffen?
Ich versuche natürlich, also ich versuche, die möglichst viele Leute persönlich zu treffen. Also ich bin immer lieber im, sozusagen im persönlichen Gespräch mit den Leuten, weil, weil mich oft, ehrlich gesagt, weniger interessiert, was sie sagen, als die Art und Weise, wie sie das sagen, in welchem Umfeld sie das sagen, wie sie dabei aussehen. Und ich für mich auch mehr Möglichkeiten habe, meine Persönlichkeit irgendwie rüberzubringen als am Telefon. Aber das geht nicht immer. Das geht gerade, wenn man sozusagen so in dem Bereich jetzt, da gibt es auch Telefoninterviews jetzt. Aber ich versuche fast immer, mich mit ihnen zu treffen. Und ich weiß, dass das luxuriös ist, aber beim Spiegel ist das oft möglich. Ja?
Gab es denn schon Fälle, wo das Bild, was Sie von den Menschen hatten, durch die Gespräche mit Menschen aus dem Umfeld komplett verändert worden ist oder von den Haufen geworfen ist? Also sozusagen der Berat bei Dritten?
Das gab es bestimmt schon komplett über den Haufen geworfen. Ist vielleicht zu viel gesagt. Aber auch das ist eine Sache, die hochinteressant ist, über die ich auch noch gesprochen hatte. Wenn man jetzt, ich habe ja diesen Text zum Beispiel über, oder sagen wir mal, ich habe vor 3 oder 4 Jahren mal einen Text geschrieben über Ulrich Mühe, das ist ein Schauspieler, den kennen Sie ja, der war damals gerade sehr berühmt mit dem Das Leben der Anderen. Ich bin mit dem nach Los Angeles geflogen und zu den Oscars und hatte vorher recherchiert in seinem Umfeld. Und da gab es extrem harte, da gab es ziemliche Auseinandersetzungen um den Fall kennen Sie ja wahrscheinlich so, weil er über seine Frau gesprochen hatte, die im Sterben lag und die sagt, die war IM der Stadtsicherheit. Und da gab es eben extrem harte Lagerbildung. Leute, die sich mit Mühe solidarisiert haben und Leute, die sich mit sozusagen die aus dem Umfeld seiner verstorbenen Frau kamen, Ex-Frau kamen. Und da habe ich, da geht es mir so, und das hat eben auch mit dieser, glaube ich, schizophrenen Rolle zu tun, in die ich mich teilweise bewege, nämlich, dass ich versuche wirklich ganz dicht bei den Leuten, ich bin auch wirklich jemand anders dann, ich bin als Schreiber jemand anders, als jemand, der dann da recherchiert, dass ich in den, sozusagen in den Sog komme von Leuten, die starke Argumente haben. Also das und hin und her bewegt werde. Also wenn die sozusagen die hatten beide Seiten starke Argumente, sowohl die Leute, die auf Mühes Seite waren, als auch die Leute, die auf der Seite waren seiner verstorbenen Frau. War hochmoralisch alles. Und wenn man jetzt mit Leuten da sitzt und denen lange eine Stunde oder 1,5 Stunden zuhört, ging mir jedenfalls so, dass ich in deren Fahrwasser geraten bin. Und da teilweise wieder richtig auftauchen musste. Und um so halbwegs einen klaren Kopf. Ich versuche das natürlich, das soll mich ja alles irgendwie beeinflussen. Ich versuche mich dem ja auszusetzen. Ich versuche mich möglichst vielen verschiedenen Zeugen irgendwie auszusetzen. Das ist jetzt zum Beispiel auch so in dem Fall mit Ballack oder so, wenn man, da hat man natürlich viel mit Bewunderern eben doch so zu tun. Ne? Also, und dann hat man diesen Manager, der eben pausenlos aufzählt, wie viele Titel der schon gewonnen hat und wie viele Minuten der 86% Spielzeit und dass alle anderen totale Idioten sind und so. Das ist nicht, glaube ich, für Ballack eher nicht so gut, dass der diesen Manager hat. Aber es gibt eben starken Eindruck. Und dann versuche ich sozusagen eben auch andere Eindrücke irgendwie zu gewinnen. Ne? Aber das mich jetzt war total umgeblasen hat, kann ich nicht sagen. Ich bin teilweise eben in Gesprächen mit Leuten überrascht. Mich hat zum Beispiel diese Mühe extrem bewegt. Also das Gespräch mit ihm selber. Ne? Ich war eher, vorher habe ich mir so die Fragen gestellt, warum greift er seine Frau so an? Warum macht er das? Weil sozusagen die stirbt, wieso redet er nicht mit ihr und trägt diese ganzen Sachen da über die Medien aus? Und diesen Hintergrund sozusagen habe ich erst viel mehr in dem Gespräch mit ihm. Der hat mich sehr, sehr, also da haben wir natürlich auch viel über mich gesprochen, der damals gerade aus Amerika wiederkam und überhaupt über Weggehen, wenn man weggeht und zurückkommt, wie ihm Leute das übel nehmen, dass man weggegangen ist und über all diese Dinge. Und er hat mich in dem Gespräch sehr überzeugt. Und, eine andere Person ist die Merkel, als ich die das erste Mal getroffen habe. Die hat mich echt, das war eher so, da hatte ich eher den Eindruck, das ist ganz lange her schon. Da habe ich für die Berliner Zeitung mal ein Porträt über sie geschrieben, da war sie CDU-Politikerin. Aber noch nicht irgendwie, also Kanzlerin schon ja nicht, aber ist so vielleicht 15 Jahre her. Und da bin ich schon so ein bisschen lustlos eigentlich, weil ich dachte, das ist so eine Art Wildecker Herzbuben, was ich schon mal gemacht habe. Merkel, super, fahren wir jetzt zu Merkel in gewisser Weise. Und die hat mich echt beeindruckt, wie die, also die, was für ein Machtinstinkt die hatte, wie die mit den Männern in ihr Umfeld umgegangen ist, damals schon. Da im Adenauer in Bonn war das noch, ist sie in so eine Sitzung gegangen und hat gesagt, ach, die Sitzordnung gefällt mir nicht, alle mussten irgendwie aufstehen. Die hat total die Atmosphäre im Raum verändert. Diese ganzen Männer, die eigentlich schon die Messer gewetzt hatten, waren plötzlich irgendwie völlig verschüchtert. Ich war dabei, wie die Ledermöbel von ihrem Vorgänger Hinz, da war sie Generalsekretärin, wo sie ja gerade gesagt, schwarzes Leder, das riecht nach Mann irgendwie. Erstmal die mitleidlos diese Möbel von dem rausgefeuert irgendwie. Und die hat mich echt... Damals, ich habe die ja oft dann porträtiert, aber damals hat die mich wirklich in dem, auch in dem Gespräch, in der Beobachtung umgeworfen. Eigentlich sind das schöne, das sind extrem, also ich finde das wunderbare Momente, wenn man überrascht wird als Reporter. Das ist eigentlich mit das Beste, was ihm passieren kann, finde ich. Ja.
Ich würde gerne noch mal was zum Thema Verrat fragen, was mit den Zitaten zu tun hat, über die Sie vorhin gesprochen haben. Sie haben gesagt, dann gibt es eben Zitate, die oft gestrichen werden. Waren Sie da oder sind Sie manchmal in Versuchung, die Zitate dann sprachlich umzuwandeln?
Mhm, absolut.
In direkte Rede oder in irgendwelche Sätze, die klingen, wie man könnte meinen, als ob?
Ja, ja, nee, nee, absolut, total. Ich mache es, um ehrlich zu sein. Also, ich habe es auch in dem Ballack-Fall zum Beispiel, ja, da habe ich den Bäcker natürlich, der wollte seine Zitate auch sehen. Ne? Und der hat natürlich, der weiß ja, also der hat irgendwie von der Bierhoffisierung der Nationalmannschaft gesprochen, von, dass alle gleich reden, außer und Podolski und Klose reden nur das, was man ihnen aufgeschrieben hat. Also eine Sachen, die hat er natürlich dann alle rausgenommen. Das habe ich mir schon gedacht. Und dann hat er aber, wenn man mit ihm redet, ja, das ist irgendwie so, ich habe mit dem viel Zeit verbracht. Ja, und der hat mich, die ganze Zeit hat er mich sozusagen mit diesem Zeug vollgestopft. Und ich wollte so ein bisschen was von dem im Text haben. Diese ganzen Sachen mit dir sind alle Bratwürste, Busfahrer, die anderen Bundesligaspiele, dann schwul oder halbschwul und dann gibt es noch irgendwas. Und dann habe ich sozusagen in dem Text, gibt es diese Aufzählung, wenn man mit ihm redet, kommt in die Bundesliga irgendwie vor, als sozusagen als nach dem Gespräch mit ihm als Versammlung von Bratwürsten. Und dann stand auch noch Schwule und Halbschwule drin. Und das habe ich aber rausgenommen. Weil das auch eine Sache ist, die sich, finde ich, also das ist ja, sind ja dann Dinge, die ich letztlich sage. Ne? Und das sind Sachen, die ich nicht. Die einfach mies sind. Also der ist eben auch, und von diesen, leider kann man eben von diesen Miesen, ja, von, dann eben ganz schwer Dinge rüberbringen. Aber es gibt immer wieder in Texten, es gibt auch einen Trick, den man nämlich ja allzu oft machen soll. In dem Porträt über die Merkel im letzten Jahr habe ich das mal gemacht, da habe ich ihr natürlich auch alle Zitate geschickt, und dann hat sie, gab es so ein Wunder, so ein Zitat, da hatte ich mit Alice Schwarzer, die ja irgendwie so halb befreundet sind, irgendwie redet. Und die Schwarze hatte mir gesagt, dass sie hat mir auch super Sachen gesagt, irgendwie sie den gleichen Friseur benutzt haben früher. Jetzt haben sie nur noch den, der ihr Strähnchen macht. Alice Schwarzer irgendwie ganz seltsam irgendwie, war so stolz, dass sie den gleichen Strähnchenmacher hatte wie die Kanzlerin. Aber sie hat eben gesagt, sie hat ihr Schuhe empfohlen so eine bestimmte Schuhmarke und die trägt die Kanzlerin jetzt. Und dann hat die Merkel dann gefragt, tragen Sie eigentlich immer die Schuhe, die Ihnen die Schwarze empfohlen hat? Und dann hat sie gesagt, irgendwie so gutes und solides Schuhwerk bringt einen durch den Tag. Und das fand ich super. Und habe das natürlich mit hingeschickt als Zitat zu ihr und natürlich hat sie das rausgestrichen. Und dann habe ich es in den Text drin geschrieben und habe dahinter geschrieben, dass es natürlich rausgestrichen hat. Aber diesen den Trick darf man wirklich nicht allzu häufig machen. Also uns verliert die ganze Autorisieren auch so ein bisschen an Wucht.
Herr Ullmann, ja. Wie ist es für Sie, ständig oder sehr viele Postleute angesetzt zu werden? Ist das so ein, hat das was Ghettoisierendes für Sie, dorthin geschickt zu werden?
Ja, das ist die Frage, ist eine interessante Frage. Ich bin ja deswegen irgendwie nach Amerika gegangen, weil ich irgendwie dafür, also 99 für 7 Jahre nach Amerika gegangen, für den Spiegel nach New York, und weil ich einfach wirklich dafür hatte, ich drehe mich extrem im Kreis und ich hatte irgendwie, es gab so Veranstaltungen, kann ich mich erinnern, ich war dann, da war die Entscheidung schon gefallen, da war ich auf irgendeiner, für eine Kolumne, allerdings nur auf so einer Veranstaltung, Goldene Henne, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, da streifen sich alle Oststars Und manchmal gibt es dann so einen Ehrenpreis für Gorbatschow oder so. Oder Kissinger oder Helmut Kohl. Und dann sitzen die alle und ich hatte irgendwie gedacht, ey, du, alle, die hier in diesem Friedrichstadtpalast sitzen, über die hast du alle schon geschrieben. Und ich dachte irgendwie, jetzt irgendwie die stehen alle auf an einem bestimmten Moment und sagen, da sitzt er und zerreißen mich vorne auf der Bühne irgendwie. Und dann, das waren so Momente, wo ich dachte, du musst eigentlich irgendwie weg. Und natürlich diese Ghettoisierung. Ich kann mich an, der Höhepunkt war, dass Merian, diese Zeit, diese Reisezeitschrift, mal ein Heft gemacht hat über Zürich und die haben mich angerufen und haben gefragt, sie würden gerne einen Text von mir haben. Und ich habe gedacht, super, Zürich? Warum nicht mal Zürich? Jetzt habe ich es geschafft, irgendwie in gewisser Weise. Und dann habe ich gefragt, warum, in welchen Aspekten? Dann hat sie gesagt, Gold, Zürich und das Gold, das könnte sich extrem gut vorstellen, vom Ostler geschrieben. Und da habe ich irgendwie gedacht, jetzt ist echt Zeit, mal wegzugehen. Und andererseits ist es, glaube ich, so, das ist auch ein Punkt, der mich extrem beschäftigt, dass das eben sehr, sehr tief in mir drin steckt. Also auch das sozusagen meine Interessen da eben doch liegen. Ich hatte ja wirklich auch gedacht, ich kann das hinter mir lassen. Ich habe dann einen Roman darüber geschrieben und habe gedacht, mit dem ziehe ich so eine Art Schlussstrich unter diese ganzen Schulddebatten und Stasi-Debatten und kann mich sozusagen neu erfinden da in New York. Und da ist ja auch viel passiert in den Jahren da in New York, über 11. September und Kriege und alle möglichen Katastrophen und so. Und dann kam ich eben zurück und habe die erste Geschichte, die ich mache, die ich gemacht habe und die ich auch machen wollte, war diese Mühe-Geschichte. Und ich hab schon dann auch bei der Recherche eben gemerkt, wie mich das sozusagen nach wie vor eben, das ist eben Teil meines Lebens und das ist vielleicht der wichtigste Schnitt, durch den ich gegangen bin sozusagen in meinem Leben. Und all diese Fragen, die mich total beschäftigen, nämlich Fragen, kann man ein neues Leben beginnen? Also das sind ja ganz oft Themen, die ich sozusagen in meinen Reportagen habe. Kann man ein neues Leben beginnen? Kann man sich neu erfinden? Gibt es Vergebung? Also sozusagen große religiöse Themen eigentlich irgendwie. Aber das sind die Dinge, die mich wirklich im Herzen interessieren. Und die haben, glaube ich, alle mit dieser Zeit zu tun. Die haben mit mir zu tun, die haben mit dem zu tun, wie ich durch diese Zeit durchgegangen bin. Und insofern fühle ich mich jetzt auch nicht mehr so, mir ist durch diese New York-Jahre natürlich eine Last irgendwie genommen worden, weil ich eben auch über andere Dinge schreiben konnte. Aber es sind Themen, die mich auch interessieren. Und auch bei Ballack hat mich das interessiert. Hat mich auch diese Themen interessiert. Und ich habe ihn ja, das ist ja kein Zufall, dass ich ihm drei Texte hier gegeben habe, wo zwei Texte mit der Merkel-Zeit zu tun haben, wie sie 89 sich neu erfunden hat, ja, wie sie sozusagen sich entschieden hat. Ich habe mich ja nur auf diesen Zeitraum konzentriert, wo sie sich entschieden hat, praktisch aus ihrer wissenschaftlichen Laufbahn in die Politik zu gehen. Und diese Beweggründe. Und der andere ist natürlich ein Text, der sehr viel mit mir zu tun hat, dieser Text über den Wengler, über den Chefredakteur, der meinen Text verändert. Und der dritte über Mixer ist das. Er hat in gewisser Weise auch mit mir zu tun, aber eine andere Seite von mir. Weil ich auch katholisch erzogen war, bin auch im Osten und die Phase arbeite ich jetzt, damit beginne ich jetzt. Ich war auch Ministrant und so und das wird jetzt parallel, arbeite ich diese Dinge auf zu ihrer Unterhaltung. Ja? Ja. Ehrlich gesagt, ja. Ich meine, man sollte auch nicht zugeben, aber es ist so. Ich hätte so gerne mit Michael Ballack, aber das ist eben so ein Trugschluss, den man eben ganz viele, also ganz schlimm fand ich, ganz furchtbar fand ich immer, dass die Höchststrafe, wenn man als Fußballer für Intellektueller erhalten wird. Dann kommt nämlich der Stern und sperrt Walter Jens mit Otto Rehhagel zusammen und macht irgendwelche Gespräche. Und das finde ich extrem seltsam. Und trotzdem gibt es natürlich diesen Moment, der das gab es, ich hätte gerne mit dem sozusagen über, ich hätte auch gerne gehabt, dass der ähnliche Dinge empfunden, dass er mir erzählt, ja, er wollte, das ist sein Wunschtraum gewesen, als kleiner Junge irgendwie für Chelsea zu spielen. Aber ich habe eben andere Sachen in der Recherche herausgefunden über ihn und die Frage ist, ob ihn das sozusagen geprägt hat, die für mich irgendwie damit korrespondieren in gewisser Weise. Eben zum Beispiel, dass er als Junge, als mit 13 Jahren mal von dem Journalisten interviewt wurde, da noch in Chemnitz, das hieß gerade wieder Chemnitz, vorher hieß es ja Karl-Marx-Stadt, und das war so ein Journalist von der Freien Presse da, Und der hat bei so einem Hallenfußballturnier, da hat der Ballack da mitgespielt und hat eben wieder einen Haufen Tore geschossen. Und dann hat dieser Mann den interviewt und sagt, ja, das ist dein großes Talent, wie stellst du dir in die Zukunft vor? Und Ballack hat irgendwie gesagt, ich möchte mal in der Bundesliga spielen für Werder Bremen. Wird mein Ressortleiter freuen. Und dann kam der zurück in die Redaktion, dieser Lokalredakteur der Freien Presse, und hat dieses Interview geschrieben und hat daneben so einen Kurzkommentar geschrieben, in dem er sagt, wie kann man denn sozusagen als 13-Jähriger oder 14-Jähriger solche, hier ist doch auch schön in Chemnitz und diese Flausen und so weiter, das kann doch wohl nicht sein. Und daraufhin ist Ballack, das stand dann in der Zeitung, und und am nächsten Tag rief sein Vater, Ballacks Vater, eben in der Redaktion an, ich erzähle jetzt die ganze Geschichte, die sollen ja eigentlich auch doch den Spiegel lesen, ne? Wird immer besser dann die Geschichte natürlich. Der Vater hat dann eben angerufen und gesagt, ja, Michael will nicht mehr Fußball spielen, der hat sich jetzt ins Kinderzimmer eingeschlossen, will nicht mehr rauskommen. Und dann haben sie Ballack die Chance gegeben, in dem weiteren Interview zu sagen, dass er in Chemnitz Karriere machen möchte. Und ich glaube, dass sozusagen, dass man eben da, ich bin ja kein Psychologe, ich will auch nicht psychologisieren, aber das ist sozusagen, finde ich, irgendwie eine sehr schöne Geschichte, die auch die Zeit, in der der groß wurde, und beschreibt. Und da finde ich dann eben schon wieder, um dann in Parallelen zu meinem Leben. Also sozusagen, die sozusagen Leute, die durch die Wende gegangen sind, also haben ja schon auch das Gefühl, auch in diese Generation von Ballack, glaube ich, so eine jüngere Generation, muss immer Generation, ist immer schwierig, aber ich glaube, dass man, wenn man solche Erfahrungen macht, schon vieles richtig machen möchte im Leben und sehr vorsichtig wird. Ja. Ja. Ja, na klar.
Also extrem schwierig. Hm. Vielleicht eher
hinderlich. Hm. Das kann schon sein. Also es ist jetzt auch nicht so, dass ich, mir würde jetzt auch niemand einfallen, dass die mich jetzt extrem wiedergefunden hätte.
Sie wären dann mit so einer leisen Hoffnung.
Ja, natürlich, klar. Also, das kann sein, ja, das kann durchaus sein. Aber das hat, glaube ich, in gewisser Weise mit dieser schizophrenen Rolle zu tun, glaube ich, in der ich mich als jemand, der im Gespräch ist, ja, bin ich ja irgendwie wirklich im Gespräch. Also ich denke dann auch ja nicht so richtig an meinen Text. Manchmal, wenn so Sachen aufblitzen, würde ich sagen, wow, ja, das ist irgendwie eine interessante Sache, aber da versuche ich wirklich, ich halte auch nicht viel von so großen Fragespiegeln oder so, weil weil die, glaube ich, in einzwängen. Na, und die führen eben dazu, zu dem, was ich vorhin gesagt habe, wenn man zu dollen Fragespiegel im Kopf hat, führt das manchmal dazu, finde ich, dass man Dinge eben überhört. Dinge, die demjenigen wichtig sind, der was erzählt, der sozusagen plötzlich gerade bei so Leuten, die ganz viele Gespräche machen, man kommt so schnell, wenn man auch viel Archivmaterial hat, so schnell in Fahrwasser von anderen Texten, von Theorien, von Thesen, die da überall rumschweben, sozusagen wie der unvollendete Ballack und so. Und sollte dann eben extrem offen sein. Und ich bin sehr dankbar dafür, wenn er dann irgendwie in Richtung geht, die ich eigentlich ja nicht so richtig vorhergesehen habe. Und das hat aber eben auch alle mit dem, sozusagen mit diesem Moment von Verrat und so weiter zu tun. Ich weiß nicht, Verrat ist ein großes Wort, aber es gibt einfach irgendwie in der deutschen Sprache eigentlich auch ja nicht so richtig andere Wörter dafür. Glaube ich auch damit zu tun. Man kann natürlich auch, wenn man gerade mit jemandem, wo man extrem anderer Meinung ist als der, über den man sich hier ärgert und sich dem deswegen zuwendet, gibt ja auch Leute, die dann so bellende Fragen stellen, ne, und so. So und so und so und so. Das mache ich eigentlich nicht. Also das ist daran, wir stehen auch wiederum in der Gefahr, weil man Dinge vergessen kann. Wenn man keinen Fragespiegel hat, kann man Dinge vergessen. Na, gerade wenn man unter Zeitdruck ist. Ich erzähle immer wieder, ja, ich wäre auch so ein bisschen zum Anekdotenerzähler hier. Aber bei dem ersten Gespräch mit der Merkel, was ich hatte für ein Porträt, was ich mal gemacht habe für Spiegel Reporter vor 10 Jahren, da war das so, da bin ich aus New York angereist und war gerade in New York und habe die dann so ein bisschen begleitet. Dann gab es dieses Interview, da war sie so aufstrebend gerade, da gab es große Krise und so, und wir haben uns getroffen in Berlin, eine Stunde Interview, und ich habe gedacht, ja klar, jetzt machen wir uns erstmal schön irgendwie ein bisschen, stimmen sie so ein bisschen ein. Sie hat mich dann viel nach Amerika gefragt, und ich habe viel über Amerika geredet und so, und habe überhaupt keine Fragen gestellt, sondern wollte irgendwie das sehr persönlich machen, damit sie sich auch sehr wohlfühlt, und dass wir dann zum richtigen Teil kommen. Und dann war die Zeit um. Und sie hat gesagt, super, Herr Osen, Sie haben aber nicht eine einzige richtige Frage gestellt. Und das war's jetzt. Und dann ist sie aufgestanden gegangen. Und ich saß da mit dem mit der super Einstellung und alle, wir haben uns alle sehr wohl gefühlt und so. Das kann eben auch sehr schwierig werden. Also das, wir haben uns dann nochmal, sie hat mir dann nochmal eine Chance gegeben. Ja. Nee, aber das ist kompliziert. Das Allerbeste, das erzähle ich auch nochmal, weil ich jetzt dann gerade im Anekdoten erzählen bin, das Allerbeste, was ich in dem Zusammenhang erlebt habe, war Rudolf Giuliani, den ich mal interviewt habe, in New York. Und da war die Ansage von seiner Pressefrau, die grauenvoll ist, Sunny Mandel, die hat zu mir gesagt, ich habe gesagt, wie viel Zeit habe ich gesagt? Sie hat 20 Minuten und wenn er sich wohlfühlt, 40. So, jetzt das war extrem schwierig, sozusagen, ich war der Einzige, mit dem er sprach, der einzige deutsche Journalist, weil er irgendwie ein Buch hatte so, und da irgendwie Interesse hatte. Und ich hatte diese Zeit, ich habe gesagt, wenn ich jetzt 20 Minuten Wohlfühlfragen stelle und er fühlt sich aus irgendeinem Grund doch nicht wohl, dann wird es kompliziert. Und ich habe mich aber glücklicherweise ich habe also 20 Minuten über Mafia und Baseball geredet, und er hat sich dann wohlgefühlt und am Ende haben wir eine Stunde gesprochen. Aber das war Glück, ja, echt Glück.
Den Moment, wenn sie sich dann lösen, also zum Beispiel Mühe, haben sie vorhin gesagt, in dem Sog, und hatten dann Mühe, da wieder aufzutauchen. Beschreiben Sie doch mal den Moment, also weil das ist ja auch schon eine Art von Verrat, dieses Vertrauen dann im Grunde in...
Ich glaube, dass das eben, wie sozusagen, mit dem Schreiben eigentlich beginnt. Ne? Also das, wenn alles, was man recherchiert hat, dieses Material, da liegt irgendwie, Und wirklich zu Material wird, nämlich zu Material meiner Geschichte. Und das ist sozusagen automatisch da bin ich ein anderer Mensch irgendwie in gewisser Weise. Sozusagen. Ich bin jemand, der dieses Material ordnet und sozusagen in die Geschichte formt. Ne? Und das ist ein sehr kühler Prozess teilweise. Ein kühler, analytischer Prozess, während der andere ja sehr sinnlich und emotional ist und so. Und das Seltsame ist wirklich, dass in dem Moment, wenn ich schreibe, ich auch relativ wenig, relativ kühlen Blutes schreibe. Ne? Also die ganzen Skrupel und diese Dinge, die dann wiederkommen, dass man auch erstmal, jetzt bist du ihn vielleicht verletzt irgendwie und so sehr, die kommen eigentlich erst, wenn der Text fertig ist und irgendwie gedruckt wird. Dann geht die Panik los, bei mir jedenfalls. Und dann falle ich in so eine Art Loch. Während des Schreibens eigentlich seltsamerweise überhaupt nicht. Aber das ist natürlich der Moment, wo diese Dinge passieren. Also zum Beispiel auch in den Text von der Merkel, den ich Ihnen gegeben habe, da habe ich ja mit all diesen Leuten, die da auftauchen, teilweise anderthalb, zwei Stunden geredet. Und manchmal drei. Und dann haben die einen Satz noch in dem Text. Manchmal nicht mal mehr den Satz, sondern nur, dann ist sozusagen redig irgendwie... drei Stunden mit Luther de Maizière und dann ist in dem Text nur noch, wie sein Hund drin kommt. Oder sein ehemaliger Friseur, der mal Frisiermeister bei DDR-Meister im Frisieren war. Und das ist dann kompliziert. Also sozusagen, das ist eben auch schwierig, glaube ich, diese Nebenfiguren, gerade in so einem Text wie mit der Merkel, dass man die irgendwie auch nicht verrät und nicht missbraucht, sozusagen als Fußnote zu der Merkel, sondern dass die irgendwie in dem Text ihre Würde behalten. Die haben natürlich nicht viel, ich habe eine Schwäche, sowieso für Nebenfiguren, also manchmal interessieren mich die Nebenfiguren dann irgendwann viel mehr als die Hauptfigur. Das ist auch nicht gut. Aber man sollte ihnen sozusagen eben auch, und das ist schwer, und da mache ich, glaube ich, eben auch die größten Fehler. Also Distel, der da auch vorkommt, der kam ja nicht mehr vor. Aber der kam unter anderem, der Distel, muss man sich ungefähr im Gespräch so vorstellen wie den Manager von Balak. Der Peter Michael Distel war mal Innenminister in der letzten DDR-Regierung, als DSU-Innenminister. Und der hat mir sozusagen zwei Stunden lang nur irgendwelche Gerüchte über die Merkel und sonst wie erzählt und sie als Frau irgendwie beschrieben und als... war eigentlich ziemlich furchtbar. Und dann kam er aber in meinem Text überhaupt nicht mehr vor. Und der hat zu mir gesagt, wissen Sie, Herr Osang, in dem Text sind alle Idioten außer die Merkel. Und ich hoffe nicht, dass das stimmt. Also, aber es ist, das ist kompliziert, glaube ich. Also das, sich auch von diesem vielen Material, also, ich habe dann ganz viele Blöcke und so oder Bänder, irgendwie, die ich abgeschrieben habe, und sich dann davon zu trennen und sozusagen in so eine Form zu gießen. Und ich habe ja nun schon viel Platz im Spiegel. Ne? Ich habe ja da irgendwie, weiß ich nicht, für diese Geschichte irgendwie 9 Seiten oder 10 Seiten gehabt. Und trotzdem diese Entscheidung zu treffen, das ist ja ohnehin, das wissen Sie alle, jeder, der schreibt, ist, dass das Entscheidende ist, im Schreiben überhaupt sich zu entscheiden, Dinge wegzulassen. Und das hat immer mit sozusagen mit Verrat in der Recherche, glaube ich, zu tun, die man vorher hat, die so vielfältig war. Und ja.
Ich würde gerne noch was über Sprache erfahren. Also Nähe kann man ja auch herstellen über verschiedene Arten, jemanden zu zitieren, eben entweder indirekt oder direkt oder indem man sich so in einer gewissen Weise im Kopf fräst von jemandem und von innen raus erzählt. Und ich würde gerne wissen, ob Sie das bewusst entscheiden oder ob das sich so ergibt beim Schreiben bei Ihnen.
Also ich hoffe nicht, dass ich mich in den Kopf fräse von Leuten und von innen heraus erzähle. Das möchte ich eigentlich nicht. Hat mir auch schon mal jemand vorgeworfen kürzlich. Die Gefahr ist groß, aber ich hoffe, das ist eigentlich nicht eine Sache, die ich machen möchte. Und wie war der Rest?
Ob das eine bewusste, die Frage ist, ob Sie das bewusst entscheiden, okay, jetzt nehme ich den in der direkten Rede, jetzt nehme ich ihn in der indirekten Rede und jetzt führe ich das gar nicht ein, sondern behaupte das einfach mal, weil ich glaube, es zu wissen. Also ist das eine bewusste Entscheidung von Ihnen beim Schreiben?
Oder? Absolut, also das mache ich ja nicht. Also sozusagen, ich versuche jetzt nicht sozusagen aus der Perspektive der Leute zu sprechen. Ja, das möchte ich nicht machen. Und diese Entscheidung, die ich vorhin gesagt habe, wo sozusagen ich Dinge in die indirekte Rede nehme, die sind extrem bewusst. Ich schreibe natürlich manchmal auch für mich selbst Text einfach so, erstmal so hin, ich schreibe dann Dinge so hin, von denen ich eigentlich annehme, dass die nie durchgehen oder dass die einfach zu respektlos oder irgendwie so sind, aber die stehen dann erstmal da und dann kann man an denen anschließend immer noch so ein bisschen rumhacken und rumschlagen, wie so ein Bildhauer. Also genau. Und dann diese anderen Entscheidungen, wo man Dinge sozusagen, wo man direkte, indirekte Rede, wo man diese Dinge macht, das sind ja ganz bewusste wirklich Entscheidungen, wo ich im Hinterkopf natürlich irgendwie juristische Sachen habe und solche Sachen. Dann. Ja?
Zwei Fragen. Wird Ihnen denn oft von den Menschen, über die Sie schreiben, mit Verrat vorgeworfen? Wieso beschäftigt es sich so sehr? Zweitens, wo sind denn die Haltelinien für Sie? Es gibt es Haltelinien, dass wenn Ihnen nach dem 17. Bier im Vollsuff irgendwas anvertraut, irgendwie ist es, sagen Sie, wenn ich es gebrauchen kann, benutze ich es? Oder ist das dann bei Ihnen auch einen Punkt erreicht, wo Sie sagen, das kann ich jetzt nicht mehr nehmen?
Ja, absolut. Das gibt es. Also den Punkt nach dem 17. Bier, glaube ich. Wobei bei dieser Geschichte der Rentner aus Thailand, da habe ich auch mal was geschrieben, was nach dem 17. Bier mir gesagt worden ist. Aber da war es ohnehin schwierig, jemanden zu finden, der Dinge sagt im nüchternen Zustand. Aber die Haltelinien, die muss jeder, das habe ich gesagt, die sind eben. Da muss jeder für sich selbst irgendeinen Punkt finden. Also das, und die sind bei mir im Laufe der Jahre eben, wachsen die Skrupel. Deswegen, man sagt ja oft, so ein Reporter ist eigentlich was für junge Leute. Irgendwann kann man es eigentlich nicht mehr machen, weil die Skrupel so groß sind, weil die Meinung auch überwiegt, weil sozusagen auch der Drang irgendwie, seine Meinung zu schreiben, so groß wird und die Neugier so ein bisschen nachlässt. Bei mir ist es einfach so, dass schon die Skrupel irgendwie erwachsen sind. Und das sind natürlich Erfahrungen. Also mir rufen die Leute ja nicht an und sagen jetzt, die Merkel ruft ja nicht an, sagt, fand ich aber diesmal nicht so schöner, oder was sie über mich geschrieben haben, sondern es ist einfach ein Gefühl, was irgendwie da ist. Also ein Gefühl, diese Texte, die bleiben ja bei mir. Also die sind sozusagen, wenn ich jetzt gerade Texte wie über die Mühe zum Beispiel oder so, weil der mit dem schleppe ich mich ja lange rum. Also man spürt ja, man hat schon irgendwie eine Spür, wo man noch ungerecht war. Also teilweise durch neue Erfahrungen. Ich habe zum Beispiel mal über Fischer einen Text geschrieben, über den Außenminister damals, der dann in seinem Laufbahn war und so ein Buch geschrieben hat und dann den New York Marathon lief und mir pausenlos irgendwie erzählt hat zwischen, weiß ich nicht, Jugoslawienkrieg und dann hat er mir irgendwas über Altersplattfuß und das mischte sich alles irgendwie. Die ganze Welt war irgendwie eine Art Laufstrecke für ihn geworden und dann saß ich da mit dem in New York und der hat mir irgendwie erzählt, wie er sich die Brustwarzen abklebt vor dem Dings und ich habe irgendwie da und habe mich da so ziemlich lustig drüber gemacht, also über diesen Druck da irgendwie, da über dieses Laufen reden zu müssen. Er hat auch so eine kleine Lauffibel geschrieben, die unfreiwillig komisch war in gewisser Weise. irgendwie mit dem, ich habe gesagt, ich hätte das Buch, ich kann mich aber erinnern, an sozusagen den Kernsatz, dass irgendwie das Buch in den Glückskeks gepasst hätte, was er da geschrieben hat. Irgendwie so, wer läuft, schwitzt und wer schwitzt, wird dünner, so ungefähr. Das war die Kernaussage. Und dann habe ich aber irgendwie ein Jahr später selber angefangen zu rennen und habe mich auf den New York Marathon vorbereitet und habe dann irgendwie während meiner langen Läufe so Entschuldigungen formuliert an Joschka Fischer. Wie unrichtig ich mir getan habe, weil ich selber angefangen habe, Leute zu belästigen mit diesem Unsinn, mit Laufkleidung und alle, mit irgendwelchen Zeiten und was man essen darf vom Marathon und nicht diesen regelrecht von mir weggerannt, die Leute irgendwie. Da sozusagen, wenn es so einen Perspektivwechsel gibt, sozusagen, ich habe mich zum Beispiel auch oft gefragt, wie ich die Geschichte über Ulrich Mühe geschrieben hätte, wenn ich gewusst hätte, dass er sterben wird, dass er todkrank ist. Das habe ich nicht gewusst. Sozusagen, hätte die das verändert, hätte die Geschichte, hätte ich die überhaupt schreiben können? All diese Dinge sind, das ist ganz schwer. Also es bleibt eigentlich ganz oft bei mir so ein Gefühl, aber Mühe ist natürlich am härtesten, weil der eben gestorben ist, aber so ein Gefühl, jemand nicht gerecht gewesen zu sein, übrig. Ja, also bei denen normalerweise könnte man das ja aus der Welt schaffen, indem man mit jemandem spricht dann oder aber bei dem geht's ja nun nicht mehr. Und daher kommt der Tod. Daher kommt meine Obsession. Aber ich verspreche Ihnen, das ist das letzte Mal, dass ich hier in dem Rahmen über vielleicht auch nicht mal sehen, wie es im nächsten Jahr geht. Ja? Genau, das ist ja zum Beispiel auch ein anderer Punkt, der sehr interessant ist. Ich erzähle eben, je nachdem, wie viel Zeit ist. Also Rudolf Giuliani habe ich jetzt nicht so sehr viel über mich selbst erzählt, weil da die Stoppuhr lief. Aber mit Mühe zum Beispiel habe ich mindestens die Hälfte der Zeit, weil ihn das auch sehr interessiert hat, Amerika hat ihn sehr interessiert und auch wie das für mich ist, zurückzukommen, sehr viel über mich selbst. Er hat mir damals erzählt, wie das für ihn war, sozusagen nach dem Mauerfall in den Westen zu gehen, da im Westen Theater zu spielen und zurückzukommen, wie die sozusagen eine Sachen, die ich in dem damals selber empfunden habe, sozusagen, dass man als jemand, der zurückkommt, immer so ein bisschen ein Vorwurf ist für diejenigen, die immer da geblieben sind. Ne? Und ich habe sehr viel über mich erzählt. Und diese Seite fällt natürlich komplett weg nachher. Ne? Das ist auch ein bisschen problematisch. Ne? Also vor allen Dingen für die Leute, die dann lesen. Die sagen, wow, wir haben doch ein Gespräch geführt, jetzt ist der plötzlich irgendwie weg. Ne? Da fehlt irgendwas. Das mache ich schon. Also wie gesagt, das hat eben auch mit dieser seltsamen Rolle zu tun, dass ich mich wirklich bei der Recherche oft in dem echten Gespräch befinde. Also ich habe dann Spaß auch an dem Gespräch. Und wenn man ein Gespräch führt, erzählt man eben auch sehr viel von sich selbst. Und sozusagen auch ich fange dann immer an, sehr viel von mir selbst zu erzählen, wenn ich meine Emotionen irgendwie deutlich machen will. Wenn ich irgendwie deutlich machen will, warum ich mich über eine bestimmte Sache, die er getan hat, gewundert habe, dann fange ich an, über Dinge von mir selber zu erzählen. Seltsam, auch wenn man die Bänder abhört und irgendwie sagt, wow.
Gehen Sie dann manchmal so weit, dass Sie sich selbst verleugnen in solchen Gesprächen? Dass Sie an den Punkt kommen zu sagen, ich verrate mich ein Stück weit selber in der Meinung, die ich von mir gebe oder in dem, was ich nicht sage?
Klar, also das passiert, das ist sozusagen das, was ich ja vorhin gesagt habe. Ich versuche ja die Leute jetzt nicht im Gespräch auch zu missionieren. Auf dem Punkt gibt es also, ich versuche allerdings auch nicht, sie in Richtungen zu treiben, wo sie nicht hinwollen. Ich versuche auch nicht, Leute gegeneinander auszuspielen. Und die Gefahr ist natürlich groß. Gerade wenn man sich sozusagen zwischen befeindeten Lagern hin und her bewegt, wie in dem Fall von Mühe, aber eben auch sozusagen bei Merkel gibt es ja Freunde und Feinde und man geht immer hin und her zwischen denen, bewegt sich zwischen denen hin und her, ist ein super, eine super Möglichkeit, jemanden zum Sprechen zu bringen, indem man sagt, der sagt aber da. Ah ja, aber das versuche ich eigentlich zu vermeiden. Ne? Also aber natürlich rede ich, sozusagen sage ich dir nicht immer, was ich über bestimmte Dinge denke, die sie mir gerade sagen. Ja, bitte?
Wie viel Zeit widmen Sie denn eigentlich Ihren Protagonisten? Also weil Sie gerade gesagt haben, dass das gut ist, irgendjemandem auch was zu erleben.
Können Sie alles genau absprechen?
Ja.
ich habe gefragt, wie viel Zeit Herr Ozak seinen Protagonisten widmet und ob er möglicherweise auch oder ob sie möglicherweise Situationen herbeiführen, in denen sie auch mit den Protagonisten was erleben.
Das ist eine super Frage. Also das ist natürlich so, dass man normalerweise in einem der letzten Vorträge hatte ich dazu sofort vorbereitet. Mir fällt jetzt blöderweise überhaupt nicht ein. Aber das ist eine Sache, die ich möchte sie eigentlich erleben. Also jetzt auch bei der Ballack-Recherche wollte ich eigentlich, hatte ich ihn weg, also ich wäre extrem gerne bei diesem L'Oreal-Shot dabei gewesen. Weil man kann ihn natürlich im Fußballplatz erleben und so dann und beobachten und so, aber ich hätte ihn eben gerne außerhalb dessen mal gesehen. Und ich hätte überhaupt gerne mehr. Der ist jetzt eine neue Sicht von L'Oreal. Der ersetzt Pierce Brosnan, was ja auch super ist. Und da wäre ich extrem gerne mal dabei gewesen, um ihn irgendwie in einer völlig anderen Kontext zu sehen. Das ging leider nicht. Na, aber ich versuche mir schon diese Dinge schon irgendwie, ich frage, ob ich da mal mitfahren kann oder da mal mitfahren kann. Ich möchte sehr gerne Leute in Bewegung irgendwie sehen. Und manchmal klappt es, manchmal klappt es eher nicht. Aber das sind eben wirklich Glücksmomente. Also ich war mal bei der Fußballweltmeisterschaft vor 8 Jahren in Japan und Korea und da habe ich über Beckenbauer geschrieben. Und wenn man wirklich mit dem, der hat mich irgendwie, das erzähle ich auch mal wieder gerne, der hat sich hier langweilt, der wusste überhaupt nicht, was er da machen soll. Und ich wurde dann irgendwie so sein kleiner, ich weiß ja nicht, wie man das nennen sollte, sein kleiner, treuer Begleiter, der da immer mit, der sagte auch immer, weil mein Name Ozan klang für ihn immer so asiatisch, der stellte mich dann auch den Leuten immer so als Halbchinesen vom Spiegel vor, allen anderen. Und da habe ich auch gesagt, super, und habe gelächelt wie ein Halbchinese und bin immer mit ihm mit im Wagen, der fährt bei mir mit im Auto und so, und das war großartig, war eine super, super Recherche, dann wirklich mit jemandem sich verläuft zum Beispiel. Oder auf dem Bahnsteig steht mit dem Beckenbauer auf dem Bahnsteig und der Zug kommt nicht. Oder der Zug ist total voll und gibt überhaupt keine Plätze. Und Marcel Reif rennt überall rum und ist total aufgeregt, weil er einen Platz für Beckenbauer besorgen muss. Und der ist total gelassen. Oder die Regenschirme fliegen weg. Der hatte 3 Regenschirme oder 2. Für mich hat er keinen mitgebracht, Marcel Reif, eben für sich, eben für Beckenbauer. Und da war so ein Sturm, waren erstmal die Regenschirme weg. Und so eine Sachen zusammen zu erleben, sind wunderbar. Also manchmal muss man... Ich versuche mir die natürlich, also wenn ich jetzt sozusagen bei einfachen Leuten, ist es natürlich einfacher natürlich, aber bei Prominenten, wenn die jetzt, versuche ich mal mit der Merkel, gucke ich mir natürlich ihren Plan und versuche dann mal mit ihr mitzufahren und so, aber das ist, ich versuche mir schon Szenen sind, glaube ich, extrem wichtig. Also für Porträts sind Szenen unfassbar wichtig, weil man merkt sozusagen beim Schreiben eben auch in diesem Ballack-Stück, es gibt eben diesen langen, bisschen zähen Mittelteil leider, wo sozusagen des Gespräches. Da passiert eigentlich nichts, außer dass wir da sitzen. Und dann kann man irgendwie, man merkt immer, wenn nichts passiert, wenn Leute anfangen, völlig neben solche Details total überzubewerten. Die Art, wie man die Kaffeetasse anwendet. Bei so Politikerporträts ist ganz oft, da passiert eigentlich überhaupt nichts. Und dann werden so winzige Details, da wird irgendein Zittern an der Hand hier sehen oder sonst irgendwas, werden total überbewertet und ausgeschrieben. Und jeder, also wenn man... Also das ist ganz furchtbar. Mir ist 2-3 Mal auch passiert, wenn ich so Celebrities-Interviews in New York gemacht habe, wo ich am Anfang so stolz war, dass ich mit den Coen Brothers reden konnte oder so. Die haben dann eine halbe Stunde und dann wird man in irgendeinen Hotelraum geführt oder Mary J. Blige und dann ist die Tatsache, dass Mary J. Blige einen Bademantel anhatte, wird unfassbar wichtig für den Text, den ich dann über sie schreibe. Und ist absurd eigentlich. Also insofern sollten sich, glaube ich, Leute, die man beschreibt, schon irgendwie bewegen.
Das heißt, es ist eher selten, dass sie sich nur zum Kaffee treffen.
Genau, eigentlich fast nie. Oder man kriegt eben die Energie, eben wieder bei Merkel, da habe ich mich nur zum Kaffee getroffen, die nimmt mich da nicht mit auf ihr Wochenendhaus, noch nicht. Aber da muss man eben die Energie sozusagen aus dem Umfeld holen. Na, sozusagen aus dem. Aber wie gesagt, ich würde immer davon abraten, irgendwie mit den... wenn man mit der Masse mitzufahren und dann sozusagen mit dem Fernglas so Kleinigkeiten irgendwie auszuschmücken und irgendwie umzudeuten. Ja, bitte?
Können Sie sagen, mit diesen Rentnern, die in Thailand da den Herbst ihres Lebens verbringen wollen, ob sie mit dem Abend zum Beispiel dann mal wirklich beim Saufen waren oder wie sie das gemacht haben?
Nee, das ist sozusagen eine Sache, die zum Beispiel, also da finde ich, muss man muss man dann irgendwie auch einen Strich ziehen. Also ich habe da zum Beispiel nichts getrunken, als ich da war. Also ich habe das fanden die natürlich auch wieder irgendwie cool und wollten mich da überreden, immer da mitzutrinken und hier jetzt mal für den Mann, der trinkt ja nichts irgendwie und so. Aber da habe ich, das war, also, weil da, wo ist dann die Grenze? Also der sozusagen, der Chef von diesem Haus, über die geschrieben hat, Villa Germania, der wollte zum Beispiel auch immer, dass ich mit in Puff komme. Und da muss man irgendwie dann sagen, wäre vielleicht eine super Geschichte, aber irgendwie muss jetzt auch deutlich sein, ich bin hier Journalist und ich fange jetzt nicht an, hier mit euch um die Wette zu sorgen. Also das mache ich nicht. Und das ist eben eine Möglichkeit, eben auch zu zeigen, dass man Journalist ist, man Reporter ist. Also das ist schon der Blog, den man hat irgendwie. Man muss dann teilweise die Leute eben auch, glaube ich, daran erinnern, auch wenn ich vorhin das Gegenteil erzählt habe, aber schon auch klar machen, man ist Journalist. Und die Geschichte ist schon auch hart, finde ich, aber die ist auch traurig. Aber die ist bei Weitem nicht das, was ich da erlebt habe. Also da waren weitaus extremere Sachen noch dabei. Und ja.
Warum haben Sie die dann nicht geschrieben, wenn die extremer waren?
Weil ich bestimmte Dinge, fand ich, ich wollte denen auch ihre Würde lassen. Also ich habe mir auch, also der Held aus dieser Geschichte, der war so der kleine Heinz, ein ehemaliger Leverkusen-Ingenieur, Verpackungsingenieur. Und das war für mich natürlich jemand, den ich auch irgendwie sehr in gewisser Weise mochte. Also es gab Momente, wo ich dachte, das ist unfassbar, was du tust. Aber ich habe mir natürlich jemanden aus den Leuten gesucht, eigentlich den ausgesucht, den ich am meisten mochte, um ihn sozusagen ins Zentrum dieser Geschichte zu stellen. Weil das eigentlich auch eine Geschichte für mich irgendwie war über so einen Traum, den man hat, wenn man alt wird, sozusagen, dass man die Füße hochlegen kann, sozusagen so ein Südseetraum. Wir haben so lange gearbeitet und jetzt erfüllen wir uns und dann sitzen sie da und haben eigentlich überhaupt keinen Plan dafür. Also es war eigentlich sollte eigentlich eher eine Geschichte über die Schwierigkeit sein, alt zu werden.
Wo sind denn Ihre Grenzen, wo Sie dann sagen, also das ist ja sozusagen eine Geschichte, verfälschen oder verschönern, ein bisschen, wenn Sie sagen, hier ist dann weggelassen, auch um so ein bisschen zu schützen, wo wir dann sagen.
Die sind bei mir, die sind einfach sozusagen da, wo ich sage, das sind Sachen, die möchte ich eigentlich nicht schreiben. Also ich finde, also mir geht es auch so, dass ich sie beim Schreiben merke, dass ich das sozusagen nicht schreiben möchte. Bestimmte Dinge nicht schreiben möchte. Ja. Ja, bitte?
Können Sie sowas an, zum Beispiel an der Wendler-Geschichte deutlich machen?
Bei Wengler. Ist es, ja. Es gibt natürlich auch Fälle, wo es keine Grenzen gab. Also sozusagen, wo ich an die Grenze überhaupt nicht rangekommen, wo ich pausenlos unterhalb dieser Grenze schreiben muss und die nicht spüre. Und bei der Wengler-Geschichte, da gab es ganz andere. Also das ist viel komplexer, glaube ich. Weil das ist eine Geschichte gewesen, wo man sich fragen muss, warum schreibe ich die überhaupt? Also da gab es ganz andere Probleme. Das ist eine Geschichte zum Beispiel, die ich für die Berliner Zeitung geschrieben habe. Das heißt, eigentlich für einen viel intimeren Raum. Na, also wenn man, das klingt wahrscheinlich auch nur ein bisschen bescheuert, aber für mich ist es so, wenn ich jetzt einen Text für den Spiegel schreibe, schreibe ich ihn anders, als wenn ich einen Text für die Berliner Zeitung schreibe. Ich denke jetzt nicht an die Leser oder so, aber ich fühle mich beim Spiegel ist immer noch so ein bisschen so was dabei, dass ich weiß auch nicht, dass der Text irgendwie repräsentativer sein muss oder irgendwie, ich weiß nicht, was das ist. Ich kann das ja nicht so richtig benennen, aber es ist sozusagen meine Hand ist irgendwie schwerer, glaube ich, wenn ich anfange, einen Text für den Spiegel zu schreiben. Das war was anderes, der Spiegelreporter zum Beispiel, da war das war kleiner, das war intimer, das war eine andere Verabredung. Und der Text, also ist für die Berliner Zeitung entstanden und das war insofern wichtig, als dieses Problem, was wir beide hatten, eben mit der Berliner, Wengler und ich, mit der Berliner Zeitung zu tun hatte. Na, und es ist mir eben auch leichter gefallen, ihn anzurufen nach all den Jahren und ihm zu sagen, Fritz, ich würde gerne mich mit dir treffen, für die Berliner einen Text schreiben. War rüber dann, und dann ist er schon am Telefon. Naja, wie alles war, so ungefähr, habe ich dann gesagt. Auch weil ich es nicht aussprechen konnte. Das sind diese kleinen Dinge, die man am Telefon irgendwie, also Betrügerei, ich weiß nicht, ob es mal Betrügerei nennen will, aber ich habe ihn natürlich, ich habe für mich gedacht, ich möchte, wenn ich ihm das sage, lieber ihm gegenüber sitzen und ihn auch wirklich sehen. Ne? Und da hat er dann gesagt, naja, komm doch mal vorbei. So. Und dann habe ich ihm natürlich erzählt, und der hat wusste das erstaunlicherweise auch alles noch ganz genau. Dabei gab es eben andere Probleme. Das hat eben doch sehr viel mit mir. Da muss man sich eben die Frage stellen: Schreibe ich den Text, um mich selber irgendwie reinzuwaschen? Warum schreibe ich eigentlich diesen Text? Was ist sozusagen das Hauptaugenmerk? Möchte ich irgendwie denen, die pausenlos diesen alten Artikel rausholen und ihn dann untereinander verteilen und sagen, so war der damals, das Maul stopfen? Oder schreibe ich denen sozusagen, weil ich irgendwie den Leuten Geschichte erklären will? Ist eine Mischung aus allem. Ne? Oder möchte ich sozusagen Wengler endlich nach all der Zeit sagen, was er mir damals angetan hat eigentlich mit diesem Text? Das ist sehr, sehr schwierig gewesen, diesen Text zu schreiben. Und das ist einer der wenigen Texte, also es gibt noch einen anderen Text über einen Freund von mir, den ich mal geschrieben habe, der sehr persönlich ist und so, und den ich ihm gezeigt habe, und der sagte, der möchte den nicht veröffentlicht haben und den ich auch nicht veröffentlicht habe. Bei Wengler war das auch so, dass ich gesagt habe, Fritz, ich zeig dir das. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, ob ich, wenn er gesagt hat, er möchte diesen Text nicht sehen, ob ich ihn zurückgezogen hätte. Da bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Und das sind so Sachen, mit denen ich mich dann irgendwie eher rumschlage. Und ich habe ihn denen gezeigt und das hat mir das Herz gebrochen. Und auch das ist ganz, ganz seltsam, weil er das eigentlich gegen seinen Willen gemacht hat, diese ganze Sache nochmal aufzunehmen. Aber er hatte das Gefühl, es mir schuldig zu sein. Ja, also er hat sozusagen dieser Text, er hat dann irgendwie gesagt, also ich ihm dann irgendwann sagen, also das war dann so, dass dann der Spiegel irgendwann gesagt hat, zeig doch mal her, was du da geschrieben hast für die Berliner. Also gesagt, ich möchte mal was für die Berliner schreiben, dann zeig doch mal her. Und dann, oh, das ist doch super, den nehmen wir auch, so ungefähr. Dann musste ich bei Wengler anrufen und sage, hör zu, Fritz, das ist jetzt im Spiegel, das sind nochmal 800.000 Leute mehr, die den lesen und jetzt nicht unbedingt deine Zielgruppe. Und er hat dann immer so gesagt, wie so ein Soldat, ja, muss ich jetzt durch, so ungefähr. Und das ist seltsam, das ist extrem seltsam. Also er hat dann diesen Text gelesen und hat dann zum Anfang, hat mich dann nur eigentlich darum gebeten, da steht an einer Stelle, dass er eine kleine Wohnung hat. Ne? Und in dem Originaltext, steht jetzt nicht mehr in dem Text drin. Und dann hat er zu mir gesagt, schreich mal das klein bitte. Die ist relativ groß, die kommt dir vielleicht bloß so klein vor. Aber hier in unserem Haus ist die relativ groß. Das war irgendwie ziemlich berührend. Also, aber das ist eben auch so eine Frage, die hier vorhin gestellt wurde. Ich meine, der hat sich ja nicht beschwert, der kannte den Text, der wusste das alle. Und trotzdem, als dieser Text dann im Spiegel stand, hatte ich das Gefühl, ihn da allein zu lassen in der Welt, da draußen. Und das war auch ernst, also da gab es auch einen ganz interessanten Moment noch. Als der Text schon fast fertig war, haben die vom Spiegel angerufen und haben gesagt, schick uns doch mal den Text von damals, um es denen da geht, schick, und wir wollen den noch mal sehen. Und ich hatte irgendwie, ich war so unwillig, den dahin zu schicken, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, und das ist wirklich so, das geht euch überhaupt nicht an. Das ist eine Sache zwischen mir und Wengler. So, was natürlich absurd ist, weil ich habe den Text ja für so viele Leute geschrieben. Aber das sind alles so komische Momente, die in diesem Verhältnis zwischen mir und ihm da irgendwie eine Rolle gespielt haben. Ja, bitte?
Ja, ich würde da ganz gerne nochmal einhaken, weil ich dachte, das ist eine Sache zwischen Wengler und mir. Warum muss so eine Geschichte erscheinen? Gehört das zu Ihrer Aufarbeitung dazu? Sie haben die Schwierigkeit eben versucht zu beschreiben, ja. Aber wo würden Sie dann diesen Text im Vergleich zu den anderen Porträts dann einordnen?
Also, wie gesagt, als ich ihn geschrieben habe, war das ein Text für die Zeitung, für die Berliner Zeitung. Der sollte zum, weiß ich nicht, 20. Jahrestag des 7. Oktober, des Fackelzugs, der bezieht sich auf den Fackelzug. Ich weiß auch gar nicht, ob den alle lesen, langweilen sie jetzt da wahrscheinlich total. Aber der sollte zum 20. Jubiläum da in der Zeitung erscheinen, ne, in der Berliner Zeitung. Da hätte der ja, glaube ich, einen Anlass. Die Zeitung, finde ich, sollte sich immer noch mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Macht sie eigentlich viel zu wenig noch, finde ich. Und hat sie immer zu wenig gemacht. Wie fast alle Ostjournalisten sich relativ wenig mit ihrer Vergangenheit, glaube ich, auseinandergesetzt haben. Und leider. Und da hätte der einen Platz gehabt, finde ich. Einen Platz. Die, die, Dann eine andere Frage ist, als ich dann mit dem Chefredakteur des Spiegel zusammensaß und ihm gesagt habe, ich habe den eigentlich für die Berliner geschrieben. Ja, aber der ist wichtig sozusagen, dazu sein. Das ist einfach, was du hier machst, ist immer sozusagen, was die Amerikaner preaching to the choir. Also sozusagen, du redest eigentlich immer nur zu deinen eigenen Leuten. Aber das wäre doch immer interessant, so einen Text jetzt sozusagen einem ganz anderen Publikum vorzustellen, was mich überzeugt hat in gewisser Weise. Ja. Und die Frage, wissen Sie, die Frage können sich immer stellen, warum schreibt man Texte? Warum macht man das? Also für mich ist natürlich das ein wichtiges Thema. Für mich hat das viel damit zu tun, wo, das habe ich ja schon verschiedentlich angedeutet, das ist diese ganze Schuldfrage und so, wo bin ich schuldig, wo liegt das alles, wie verzahnt sich das, schon eine Rolle spielt. Aber die Frage kann ich Ihnen nicht beantworten. Ob der irgendwie Gewinn bringt vielleicht das für irgendjemand.
Aber das ist doch schon eine Sonderform dann.
Absolut. Es ist eine Sonderform, die glaube ich auch für Unwillen beim Spiegel auch gesorgt hat, glaube ich. Aber das hat eben auch so ein bisschen damit zu tun, dass ich hatte in dem Jahr auch vorher schon mal einen Text darüber geschrieben, einen essayhaften Text sozusagen, da ging es um so eine Weihnachtsfeier beim Spiegel, über die ich geschrieben habe. Und das ist natürlich damit verletze ich natürlich bestimmte Dinge, die im Spiegel gesetzt sind. Diese Ich-Texte, Befindlichkeitstexte, all diese Zeug. Da gibt es eben viele Kollegen, die das grauenvoll finden, glaube ich. Vielleicht nicht mal zu Unrecht. Aber und das fällt raus, klar.